Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was raus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.
Der Teufel steckt im Detail. Also reden wir über den Teufel im Detail. Ich habe es lange nicht mehr gesagt, unser Sprüchlein. Heute sage ich es wieder, denn wir haben einen Gast. Er ist zum zweiten Mal bei uns. Herzlich willkommen, lieber Erik Scherer, Kolumnist, kann man das so sagen, Taktikspezialist bei der Betze Brennt. Willkommen.
Da hat sich mir alles gefallen. Also ich sage immer Fußballbeschreiber, weil das Analytiker hört sich sehr nach Psychologe an, das bin ich jetzt auch nicht. Also ich finde, Fußballbeschreiber ist ein schönes Wort.
Als solchen würde sich der Kollege, der auf meinem Bildschirm links von dir sitzt, wahrscheinlich auch bezeichnen. Natürlich ist auch Sebastian da. Herzlich willkommen, lieber Sebastian. In deinem eigenen Podcast. Herzlich willkommen.
Danke, danke. Fußballbegleiter nenne ich.
Also, ja, das ist dann noch schöner.
Das letzte Mal haben wir uns gesprochen, weiß ich gar nicht. War das am Ende der Saison? Ach, das war so ein bisschen ein Saisonrückblick, gell?
Das war fast schon Saison. Da ging es halt viel um Trainerwechsel, da ging es um die Lieberknecht-Geschichte und so. Also hatte man viel aufzuarbeiten.
Genau, das heißt, wir waren nicht so sicher damals, ob wir uns darüber freuen, dass wir Siebter geworden sind oder ob wir uns darüber ärgern. Ich glaube, heute freuen wir uns, dass der FCK am Sonntag.
Ja. Sonntag. Diesmal ist richtig.
Letztes Mal haben wir so dermaßen den Tag verwechselt. Das Spiel war da auch sonntags, glaube ich. Wir haben behauptet, es wäre Freitag, wenn ich mich richtig erinnere. Wie auch immer, wir haben am Sonntag jedenfalls gespielt und zwar wirklich am Sonntag in Fürth gegen die Spielvereinigung und haben mit 3-0 gewonnen. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen auch so ein bisschen über unseren Neuzugang auf der rechten Schiene sprechen. Paul Scholli, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und wir wollen womöglich auch ein bisschen über unseren Achter sprechen. Man kann ihn, glaube ich, so bezeichnen. Semih Şahin, der, wie ich finde, ein gutes Spiel gemacht hat, aber doch durchaus die Massen ein bisschen spaltet, wenn ich so ins Internet gucke. Ich persönlich finde ja, bevor wir jetzt hier reinbrechen und ich euch das Wort überlasse, denn ich hatte ein Familienfest am Sonntag und konnte nicht so intensiv gucken wie sonst, aber wir haben Erik da, der das für uns auffängt. Ich persönlich finde ja, dass die größte Leistung des FCK am Sonntag war, mit 11 Mann in die Kabine zu gehen nach 90 Minuten, weil das eine derartige Kartenflut war, für uns nur mit Gelb. Die Fürther haben wir gleich nach 21 Sekunden die rote Karte gesehen. Fangen wir doch direkt damit an. Für euch eine gerechtfertigte, eine richtige rote Karte oder zu hart?
Sebi.
Danke. Also erstmal eine sehr kuriose rote Karte. Ist ja die schnellste rote Karte der zweiten Liga-Geschichte, wie ich gelesen habe. Und ich finde, das ist auch ein bisschen bezeichnend. Also es ist ja schon, es wird nicht das erste Foul in der ersten Minute gewesen sein, was man mit Rot hätte jetzt bedenken können. In diesem Fall hat der Schiedsrichter, Hempel heißt er, glaube ich, da schnell die rote Karte gezückt. Ich muss sagen, es war eine unglückliche Aktion. Es war eine Situation, in der der Verteidiger von Fürth Alidou nicht hat kommen sehen. Das entschuldigt nicht, dass er ihn trifft, was er tut. Dennoch, wenn man sich nochmal die Ballposition anschaut, wie sich die ganze Situation dann auch so weiterentwickelt, ich bin mir nicht sicher, also wenn es jetzt der FCK gewesen wäre, der den Platzverweis bekommen hätte, hätte ich gesagt, da kann man auch mal noch Gelb geben, dunkel. Ich sehe da jetzt nicht zwingend rot. Es ist keine Fehlentscheidung, deshalb wurde sie auch nicht korrigiert vom VAR. Aber für mich nicht zwingend rot. Das ist meine Meinung.
Ja, also im Prinzip sehe ich es genauso. Also beziehungsweise ist auf jeden Fall vertretbar. Also sogar der Fürther Trainer hat ja auch hinterher gesagt, also sie ist ja auch gefragt, es hat sich ja auch bei Fürth kaum einer aufgeregt über die rote Karte. Weil es eben, wenn man einfach die Fakten sieht, Alidou schiebt sich halt zwischen den Mann und den Ball und der Verteidiger ist hinten dran und attackiert klar den Mann, nicht den Ball. Also von daher ist es absolut vertretbar, aber ich sehe es ähnlich wie Seppi, da muss auch mal so ein bisschen Menschlichkeit rein und er sieht ihn nicht kommen, das geht alles sehr schnell und von daher hätte ich auch gesagt, also mir hätte die gelbe Karte gereicht und ich hätte sowieso dem Spiel eher gewünscht, dass Alidu am Ball bleibt, das Tor macht, es 1-0 steht und es weitergeht mit 11 gegen 11, das wäre sicherlich auch das interessantere und das aufschlussreichere Spiel geworden.
Ja, es war halt aber schon auch echt eine ziemlich alberne Situation. Ne? Ich glaube, König hat den Ball ja eigentlich. Mhm. Er tritt dann irgendwie so ein bisschen drüber und dann verspringt er ihm.
Ja, er nimmt ihn auch schlecht an, das muss man halt auch sagen. Das ist halt auch schon ein Fehler von ihm und von daher ist auch richtig, wenn die Fürther sagen, ja gut, beziehungsweise, dass die Fürther sich nicht aufgeregt haben. Das ist ja dann auch, also es hat wohl jeder als vertretbare Entscheidung wahrgenommen.
Ja, regeltechnisch absolut. Ne? Also es ist, Alidu ist ganz klar durch. Man könnte noch drüber diskutieren, ob er wirklich Ballkontrolle hat oder nicht. Mhm. Dazu kommt es aber gar nicht, weil er den Tritt einfach schon kriegt, bevor er den Ball überhaupt festmachen kann. Aber ich wäre da auch bei dir. Ich hätte dann lieber tatsächlich ein 11 gegen 11 gesehen. Ich glaube, das hätte uns auch besser gestanden. Also wir hätten, glaube ich, uns einfacher getan gegen 11 Leute tatsächlich, glaube ich. Ja. Weil ich finde schon, dass unser Offensivspiel dann auch wieder extrem träge war und gegen 10 Leute war es dann vielleicht sogar noch schwieriger, als es gegen 11 Leute gewesen wäre. These, ich weiß es nicht. Andererseits, es führt ja auch eine verdammt gute Umschaltmannschaft, die sich vielleicht ohnehin hinten reingestellt hätten und es eng gemacht hätten. Aber das fällt uns einfach offensichtlich schwer und das fiel uns auch am Sonntag gegen 10 Fürther extrem schwer. Und wenn ich dann an das 1-0 denke, in der, wann war es denn? Helft mir kurz.
33. Minute.
In der 33. Minute, das war ja auch eine Abwehrleistung von, ich glaube, Itter. Ne? Also ein Verteidiger haut den Ball einfach weg und dann passiert da überhaupt nichts. So, ne? Also wir hatten dann auch irgendwie, wir haben dann auch die Fehler der Fürther dann auch gut ausgenutzt, haben selbst aber aus meiner Sicht echt wenig gezeigt.
Ja, da würde ich vielleicht mal ein klein wenig widersprechen wollen, beziehungsweise eine Gegenthese aufstellen. Ich glaube, dass wir uns schon, also wenn wir uns jetzt unsere Spiele anschauen, in denen wir gepunktet haben, beziehungsweise im Pokal weitergekommen sind, hat sich der FCK, was die Ergebnisse angeht, schon eher leichter getan mit einer Mannschaft, die verteidigt. Also die jetzt nicht aktiv nach vorne verteidigt, sondern die sich eher auf eine eher raumorientiertere defensive Grundordnung zurückzieht. Das war mit Schalke so, das war mit im Pokal mit Stahnsdorf ganz, ganz deutlich so. Führt jetzt auch wegen der roten Karte relativ früh, hat sich dann Führt ja relativ weit zurückgezogen, hat dann wirklich auch versucht, da, solange es geht, die Null zu halten. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Aber da haben wir schon eher gepunktet in den Partien, wo die, Darmstadt würde ich jetzt mal so ein bisschen ausklammern, in den Partien, wo die Mannschaften, gegen die wir gespielt haben, einen eigenen Ansatz hatten, wo sie uns auch früh und hoch angelaufen sind, das waren Hannover und Elversberg, haben wir uns eher schwer getan.
Ja, liegt aber halt auch daran, dass das generell bessere Mannschaften sind wie die beiden anderen. Ja, nee, du hast natürlich recht. Also wenn man die 4 Spiele, die wir bis jetzt gesehen haben, so sehen will, dass stimmt das, dass wir also gegen die initiativeren Mannschaften bis jetzt schlechter ausgesehen haben. Das ist richtig. Ob man das so auf sich so sehen kann, weiß ich nicht. Ich fand eigentlich das insofern gut, dass wir durch dieses 10 gegen 11, dass wir dann praktisch 90 Minuten spielen mussten, halt auch mal gezwungen waren, das zu üben, eben dieses Bespielen eines tiefstehenden Gegners, weil das in der Tat zu den Dingen zählt, die wir schlecht machen oder auch noch überhaupt nicht können. Insofern war das mal eine schöne Übung, die dann in der ersten Phase auch mal nicht gut ausgesehen hat. Da gebe ich dir recht, das war das Kurzpassspiel. Es geht ja dann darum, dass du versuchst, mit kurzen Bällen zwischen die Linien zu kommen, dafür schnell den Gegner in Bewegung bringen musst, schnell weiterspielen musst, dann die Lücke entsteht, dass du irgendwann mal einen freien Mann vors Tor kriegst. Das war zunächst mal sehr schlecht. Geknackt haben wir sie dann eigentlich mit dem weiten Diagonalball, ne? Den dann also Jolie dann auch mit ein bisschen Glück dann auf Alidu weiterspielt, der legt zurück. Aber so ist es halt und wir müssen halt da durch und insofern war es also ein guter Härtetest, das mal zu üben. Es ging am Ende 3-0 aus. Ich denke, es hat die Mannschaft weitergebracht halt. Überbewerten darf man das jetzt halt nicht, weil dazu war dieses Spiel dann doch zu speziell, finde ich.
Es war übrigens der erste Auswärtssieg seit, ich glaube, dem 8. Februar in Berlin. Kann
das sein? Seit Berlin, ja.
Und der dritte Sieg jetzt im fünften Spiel in der laufenden Saison. Jetzt sind wir Sechster und quasi in Thomas hängen soll, sozusagen.
Geht es in meine Richtung,
David? Das geht in meine Richtung, Sammy, ja.
Ja, Ziele erfüllt, würde ich sagen. Das ist doch wunderbar. Da hatte der Thomas ja vollkommen recht. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist, es gibt noch einen weiteren Fact, der vielleicht noch ganz interessant ist. Kommen wir ja vielleicht später zu generell noch, wenn wir über das Thema, wie hat sich die Mannschaft weiterentwickelt, sprechen. Wir hatten die jüngste Startelf seit Dezember 2017, unter 25 Jahren, mit 24,9 Jahren. Also man sieht, und auch wenn man sich die Aufstellung nochmal anschaut, ich denke, David wird sie gleich nochmal vorlesen, haben wir nur einen Feldspieler, der letzte Saison, die ganze Saison Stamm gespielt hat, das ist Luka Ziyech. Ansonsten waren alle, wenn man jetzt Alidou noch als Neuzugang deklarieren würde, der ja Hälfte des letzten Jahres kam und so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte, waren eigentlich außer Julian Kral und Luka Ziyech nur Neuzugänge auf dem Feld. Zeigt auch nochmal den Umbruch, den der FCK im Sommer jetzt durchlaufen hat, wie viel da dann doch gegangen ist und wie viel sich da auch noch finden muss, was man ja auch immer noch merkt. Aber was ich gerne noch ergänzen wollen würde zu dem Thema Spielanlage vom FCK, ich hätte auch lieber ein 11 gegen 11 gesehen, weil wenn du 10 gegen 11 spielst, hast du eigentlich, also du hast ja eine numerische Überzahl auf dem Feld. Das bedeutet, du hast immer irgendwo den freien Spieler. Du kannst als Fürth nicht mehr so wahnsinnig mannorientiert verteidigen, weil du dann sonst immer jemanden komplett blank lässt. Das kannst du so nicht machen. Und das geht natürlich, oder ich sag mal, von der Spielanlage, die wir bisher gesehen haben vom FCK mit dem Ball, ist so eine Situation natürlich jetzt für eine Weiterentwicklung meiner Meinung nach eher kontraproduktiv. Oder ich sag jetzt mal, führt eher zu einer Stagnation. Weil was haben wir bisher auch gemacht mit Ball? Den freien Mann gesucht, immer rausgespielt über den freien Mann, nie versucht, in den Druck reinzuspielen, mal eine Steilklatschablage, mal zu gucken, dass man vielleicht auch mal einen gedoppelten Spieler mit ins Spiel einbindet, über den dritten dann den Raum aufmacht und so weiter. Sondern wir haben schon immer übers Positionsspiel versucht, den freien Spieler zu finden. Und das ist natürlich im 11 gegen oder im 10 gegen 9 Feldspieler-Verhältnis einfacher und sorgt jetzt eher nicht so arg dafür, dass du solche Spielmuster siehst, wo du halt auch mal zwischen die Ketten reinspielst, wo du da wirklich mal versuchst auch, ja, ich sage jetzt mal im 11 gegen 11 oder im 10 gegen 10 Feldspieler Situationen zu suchen, die du dann auflösen kannst. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt arg weitergebracht hat, was unsere Spielentwicklung angeht. Aber wo es uns auf jeden Fall weitergebracht hat, ist die Sicherheit zu haben, okay, wir haben jetzt 9 Punkte, aus 5 Spielen, das ist gut. Mit dem nächsten Spiel sieht man dann, war es ein sehr, sehr, sehr guter erstes Drittel sozusagen der Saison. Ist doch gar kein Drittel, ist das eigentlich erst ein Viertel der Saison oder ein gutes so. Also da hat man sich jetzt schon ein bisschen die Dinge so zurechtgelegt, dass man jetzt sagen kann, okay, wir haben jetzt keinen Punktedruck mehr, wir müssen da jetzt nicht irgendwie gucken, dass wir von einem mega Fehlstart reden. Aber was die spielerische Weiterentwicklung angeht und auch die individuelle Weiterentwicklung oder individuelle Performance der Spieler, ist auf jeden Fall beim FCK noch viel Luft nach oben. Also es war jetzt kein 3-0, wo man jetzt sagt, okay, ja, das war super safe runtergespielt und im Endeffekt, hat sich das schon lange angedeutet. Das war schon hart erarbeitet. Und mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Aber selbstverständlich war das jetzt nicht.
Also die Spieler, widersprecht mir, wenn ihr es anders gesehen habt, die Spielanlage war ja dann durchaus so irgendwie führt, wir versuchen führt ins Laufen zu kriegen, indem wir ganz viele Seitenwechsel schlagen. Luka Ziyech hat, lass mich kurz nachgucken, ich will ja nicht lügen, Luka Ziyech hat 14 lange Bälle geschlagen. Das ist verdammt viel. 3 davon kamen nur an, wenn man Fotmob glauben darf. Sahin hat 5 lange Bälle geschlagen. 2 davon kamen an und die beiden waren beide extrem wichtig. Das ist das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Das ist auch das, was ich letzte Woche auch schon mich drüber mokiert habe, dass unser Spiel einfach so langsam ist und so, ne, wir haben keine wenig Überraschungsmomente drin, nicht mal gegen 10 Leute haben wir da irgendwie große Überraschungsmomente drin, wir haben wenig Bewegung drin, es ist, wirkt alles sehr träge, gut, und dann haben wir halt 2-3 gute Seitenverlagerungen, haben dann auch Glück, dass, ich glaube, Itter eben, wie gesagt, beim 1-0 da einfach völlig versagt, also ein Verteidiger, der seinen Namen oder seine Position wert ist, der verteidigt das Ding einfach weg und Jolie kommt überhaupt nicht ran. Alidou macht es dann sehr gut, das muss man auch dazu sagen. Ich rede das hier aus dem Emotionalen und so ein wenig aus dem Analytischen, aber es ärgert mich, dass ich auch nach einem 3-0-Sieg nach 60, 70 Minuten eigentlich total gelangweilt bin.
Ja, also, nee, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass, sagen wir mal, was das Offensivspiel angeht, das Spiel mit dem Ball, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist und dass das bis jetzt auch nicht gut war. Und dass man die Ergebnisse halt auch, es sind jetzt 3 Siege dabei, das ist auf jeden Fall gut, das gibt Sicherheit, macht vielleicht jetzt auch ein bisschen die Köpfe ein bisschen freier, macht das halt auch ganz ein bisschen lockerer und dann geht vielleicht auch mal weg, mehr nach vorne. Wobei uns klar sein muss, dass also bei Lieberknecht es immer mehr mit langen Bällen geht, als jetzt bei diesen Trainern wie Tietz oder wie sie alle heißen. Das ist, da müssen wir uns dran gewöhnen, aber wie gesagt, aber der Seppi hat da was auch gerade auch von der individuellen Weiterentwicklung gesprochen. Und da denke ich, hat das Spiel jetzt am Sonntag schon ein bisschen was gebracht. Wir wollten ja noch über Semih Şahin reden, weil das war jetzt ein Spieler, der konnte jetzt in diesem Spiel halt mal zeigen, was er wert sein kann für die Mannschaft. Weil er halt, ohne ihn wäre da gar nichts gegangen, weil das halt eben der Mann ist, der sich halt immer auch auf den kurzen Wegen freiläuft, der also auch schon für die Abwehrspieler, wenn die hinten den Ball haben, schaut, dass er ihnen Passwege öffnet, also der sich immer so stellt, dass man ihn im Prinzip anspielen kann, der allerdings bis jetzt sehr wenig angespielt worden ist. Und in dem Spiel musste man ihn suchen, weil man halt erstmal den Mann braucht, der da eben versucht halt, also auch wenn da zu wenig Bewegung drin war, aber der dann immer wieder versucht hat, die Bälle zu nehmen, eben zwischen die Linien zu spielen. Und wie gesagt, Şahin, ich habe es in meinem Artikel auch ausgerechnet, Şahin war doppelt so oft am Ball wie gegen Darmstadt, hatte eine Passquote von 83%, vorher war er immer so in den 70er% mit seiner Passquote. Das waren Werte, die er auch immer in Elversberg hatte bei seinem Spiel. Und wissen wir ja alle, wer in Elversberg trainiert hat, das war halt eben dieser Fußball, dieser Ballbesitzfußball. Deswegen wird jetzt Kaiserslautern sich nicht auf Ballbesitzfußball umstellen, aber ich denke, die Mannschaft hat gesehen, dass sie halt mit so einem Spieler wie Şahin, wie sie ihn halt auch einsetzen muss, wie sie ihn, und auf diese Weise könnte es wenigstens ein paar Prozent nach vorne gehen in dieser Richtung. Individuelle Weiterentwicklung, ich meine, dass dem Pratin gut getan hat, dass er jetzt mal zweimal getroffen hat, da müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Das ist halt auch wichtig für die Sache, wie es jetzt weitergehen soll. Also insofern hatte das Spiel schon seine positiven Effekte, auch wenn man dieses 3-0, wie gesagt, man muss es halt vernünftig bewerten, man kann es jetzt nicht überbewerten. Es war jetzt im Prinzip auch nichts Tolles, auch wenn es klar war am Ende.
Ja, es war schon, ich finde, man kann auch nochmal rausheben, es war wirklich defensiv wieder eine sehr solide Leistung. Es war eine sehr gut abgestimmte Defensive, also ohne oder gegen den Ball ist Lautern einfach echt schon auf einem guten Level. Und nach vorne, Erik, du hast es ja gesagt, der lange Ball ist natürlich schon ein Element, das sehe ich auch so. Das war es aber beispielsweise auch unter Markus Anfang und weil du ihn auch zitiert hast, ist es auch teilweise unter Christian Titz. Es kommt nur darauf an, wie du den langen Ball spielst und wer den langen Ball spielt. Also spielst du im Prinzip einen hohen, weiten Ball auf Britannien aus der Innenverteidigung unter Druck oder bereitest du einen guten Ball vor, einen guten diagonalen, tiefen Ball, den ein Sirch oder ein Şahin halt spielen kann und auch gespielt hat. Und das ist natürlich der qualitative Unterschied, der dann danach auch später darüber entscheidet, ja, ich sag mal, ist es jetzt nur Glück oder hat es auch was mit einer guten Spielidee zu tun? Weil was wir ja in dem Spiel auch gesehen haben, also vielleicht muss man das Spiel auch nochmal aufteilen, nicht nur mit und gegen den Ball, sondern auch in erste und zweite Halbzeit. Ich fand die erste Halbzeit viel schwächer als die zweite Halbzeit. Sinnbildlich dafür vielleicht auch die Leistung von Ivan Pretajin. Ivan Pretajin hat 2 Tore geschossen und am Ende des Spiels 33 Ballkontakte gehabt. In der ersten Halbzeit hatte er 11. Der war im Prinzip nicht im Spiel. Ja, also der hatte gar keine Bindung, so wie schon gegen Darmstadt im letzten Spiel, wo wir auch gesagt haben, der hat einen schweren Stand. War er da dabei? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass es im letzten Spiel so war, dass wir auch gesagt haben, oh, Pretajin, da ist noch keine richtige Bindung. Und der hat sich reingekämpft. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben gewisse Dinge in der Spieleröffnung, in der Spielanlage, gerade auch viel, was Jolie gezeigt hat, ihm wiederum ermöglicht, seine Stärken ins Spiel zu kriegen. Auch Kleinhansel in der zweiten Halbzeit auf links, der Mika Haas ersetzt hat, der nicht sein bestes Spiel gemacht hat, aber das ist normal bei einem 20-Jährigen.
Der offensichtlich auch einfach angeschlagen war. Da war ja die ganze Woche krank und der war ja auch echt bleich. Also weiß gar nicht, der war wahrscheinlich, also These, aber vielleicht hätte ihn einfach zu Hause lassen sollen.
Kleinhansel und Jolie haben natürlich schon dafür gesorgt, dass über die ja bei uns nur einfach besetzten Flügelpositionen schon noch ein bisschen mehr Druck als in der ersten Halbzeit gekommen ist. Und auch unsere Boxbesetzung war in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Şahin ist häufig mit in die Box gezogen. Skyteva hat sich sowieso vorne überall rumgetrieben. Tachi, der in der zweiten Halbzeit gekommen ist, hat für viel Unruhe vorne gesorgt. Also wir hatten eine gute Boxbesetzung. Und das wäre jetzt das Letzte, was ich noch sagen wollen würde, wo wir jetzt auch wieder so ein bisschen im Bereich Entwicklung unter Thorsten Lieberknecht vielleicht nochmal andocken können, ist, was mir besser gefallen hat als die ganze letzte Saison und jetzt auch die ersten Spiele dieser Saison, war die defensive Verteidigung von Standards. Ich fand die Zuordnung bei Ecken besser. Ich fand die Zuteilung auf den kurzen Pfosten bei den Ecken hat mehr Sinn gemacht. Jamfi hat es oft übernommen, hat da geguckt, dass da nichts anbrennt. Ich finde, wir haben die Freistöße aus dem Halbfeld nicht mehr so hoch verteidigt, wie wir das in der vergangenen Saison so oft gemacht haben, wo wir einen riesen Raum hinten hatten für Kral, den er abdecken musste, wo es immer wieder gefährlich wurde. Aber was wir auf der anderen Seite auch gesehen haben, ist, wir haben jetzt 3 Tore aus dem Spiel rausgeschossen. Ist ja erstmal eine gute Sache, ist eine super Sache. Dennoch, Standards, offensive Standards, da müssen wir auch noch, finde ich, ein bisschen nachdrehen. Da sind wir noch nicht gefährlich genug, meiner Meinung nach, mit dem, was wir auf dem Feld an Potenzial haben.
Ja gut, man muss ja sehen, auch Ritter hat auf der Bank gesessen. Ritter hat ja die ruhenden Bälle geschlagen, ne, und jetzt war er auf der Bank und da mussten jetzt mal andere ran und so. Nee, hat nicht gut ausgesehen. Auch gleich der Freistoß, den Şahin da schießt, dann direkt nach der roten Karte und so. Das sind natürlich Sachen, die kann man besser machen aus der Position. Das ist auch kein Thema. Man muss allerdings auch sagen, weil du sagst, zweite Halbzeit war besser. Man muss fairerweise auch sagen, Fürth hat sich so nach dem 3-0 weitgehend aufgegeben. Darf man auch nicht vergessen.
Ja. Und ein Punkt, der unter Thorsten Lieberknecht definitiv zugelegt hat, ist die Athletik. Also ich glaube schon, dass es etwas ist, was wir als Stilmittel auch noch über die restliche Saison sehen werden. Ich glaube, wir können uns wieder mal mehr als letzte Saison dran gewöhnen, dass wir mal ein Spiel auch spät noch spannend machen können. Weil wir haben auch gegen Darmstadt alle 3 Tore in der letzten Viertelstunde geschossen. Da haben wir auch sehr lange, haben sich 2 Mannschaften gespiegelt und neutralisiert und da wurde viel gekämpft und gefightet und dann sind es 2-3 Duelle im Mittelfeld, dann wichtige Zweikämpfe und dann am Ende sozusagen auch der längere Atem und die guten Einwechselspieler. Also das, was am Anfang der Saison nicht so richtig funktioniert hat, wird immer besser. Also Abiyama gegen Darmstadt einen guten Impact gehabt.
Ja, hervorragend, ja.
Kleinhansel fand ich jetzt gut am Sonntag. Wen haben wir denn noch? Ritter Robinson waren jetzt eher so ein bisschen unauffällig. Aber eben Tachi und Kleinhansel fand ich jetzt echt gute Wechsel und haben auch dafür gesorgt, dass wir einfach vorne dann noch ein bisschen durchschlagskräftiger wurden. Einfach, weil wir auch die Boxbesetzung mal durchgezogen haben. Das hat mir tatsächlich echt ganz gut gefallen. Und noch einmal ganz kurz, eine Lanze noch brechen muss ich für Fabian Kunze, der Unsung Hero. dieser Mannschaft, der nicht viel, er glänzt nicht so mit dem, was er tut. Das ist nicht so spektakulär. Aber was er macht, ist halt das, was wir, also was ich zumindest seit mindestens, ich weiß gar nicht, ob es, wahrscheinlich ist schon ein Jahrzehnt, gerne auf dem Betze wieder sehen würde, so ein richtig kantiger Sechser mit einer guten defensiven Orientierung, der die Lücken zuläuft, der Spielern wie Sahin und Skytte den Rücken frei halten kann und der einfach ein unfassbar solider, richtig guter Fußballprofi ist, der auch so von dem, was er kann, irgendwie, der bringt es aufs Feld, der bringt es irgendwie auch sehr verlässlich auf den Platz. Das ist sehr schön zu beobachten, was das für ein stabiler Spieler ist. Und der hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass wir defensiv auch so gut organisiert sind. So, jetzt bin ich ruhig.
Ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Wie gesagt, du hast, wichtig ist der Punkt, den du angefügt hast, mit der, dass wir jetzt also auch eine stärkere Bank haben. Ne? Muss man also sehen. Was Silvia Kunze gesagt hat, ist sowieso klar, aber auf die starke Bank kann man, das ist also etwas, was letzte Saison zum Beispiel gefehlt hat. Da hast du nach 2, 3 Auswechslungen immer das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft schwächer wird, dass er eben keine Impulse bekommt. Ist dieses Mal anders. Sie ist breiter aufgestellt und sie hat jetzt, also was ich auch gut fand im Nachhinein, dass man Abiyama behalten hat, sie hat auch mehrere Möglichkeiten, halt auch nochmal taktisch zu variieren. Mit Abiyama kannst du dann auch mal einen 3-Mann-Sturm, wird nicht unbedingt Lieberknechts Stil sein, aber du kannst das phasenweise mal machen in der Schlussphase, wenn du es brauchst. Du kannst dann auch mal mit 3 Mann vorne spielen, wo du halt einen echten Linksaußen, einen echten Rechtsaußen hast. Und dann muss nicht unbedingt Marlon Ritter auf Linksaußen spielen, weil das ist nicht unbedingt so sein Ding. Aber Abiyama, der hat das zum Beispiel gegen Darmstadt gut gemacht. Ja. Und generell, wenn ich das noch sage, was halt auch so ein Punkt ist, wo er vielleicht nicht, also weil wir immer, wird auch immer drüber geredet, beziehungsweise es ist ja jetzt nach den ersten Spielen kam auch immer mal der Vorwurf, Lieberknecht habe überhaupt kein Offensivkonzept. Das finde ich ein bisschen übergriffig gegenüber einem Trainer, der schon zweimal auf oder schon mehrmals aufgestiegen ist mit seinen Mannschaften und so, der seinen Erfolg hat. Also dass der kein Offensivkonzept hat, glaube ich nicht. Es wird halt in der, ich denke, Flügelangriffe, also es ist viel Flügelspiel, erwartet halt von seinen Schienenspielern, dass sie weit aufrücken. Und weil wir auch bei den langen Bällen, er setzt halt auch bei langen Bällen eher auf Diagonalbälle, die praktisch so diagonale Seitenwechsel sind, die praktisch diese Flügelspieler auch einsetzen sollen. Wir haben, wenn ihr euch erinnert, das letzte Mal darüber geredet, als wir noch gesagt haben, Jamra ist kein Lieberknecht-Verteidiger, das war ein Anfang-Verteidiger. Wir haben dann auch sehr schnell recht bekommen, Jamra ist jetzt nicht mehr im Verein, weil eben Lieberknecht diese andere Art Schienenspieler will, diese Schienenspieler, die weit aufrücken. Und wir haben jetzt ja auch gesehen, gegen Darmstadt 2 Tore über die Flügel, gestern wieder diese 2 Tore über die Flügel gefallen. Im Prinzip wird alle 3 Tore im Prinzip über Flügelangriffe vorbereitet. Das ist dann schon die sowas wie eine Lieberknechtsche Handschrift, die jetzt noch nicht sonderlich überzeugend rumkommt. Aber ich denke, man sieht schon, wo sich's hinentwickeln soll. Es wird sehr viel über die Flügel gehen, die über diagonale Pässe, über weite Diagonalpässe eingesetzt werden soll.
Und er hat ja auch durchaus auch schon was geändert. Erik, du hast es gerade angesprochen. Wenn ich zurückdenke an die ersten Spiele, wo Manuel Ritter dann auch noch von Anfang an auf dem Feld stand, wo wir dann versucht haben, oft über links einfach zu überlagern, ne, wo dann quasi Haas und Ritter offensiv links rumgeturnt sind und dahinter hat sich Sahin auch noch nach links konzentriert oder orientiert, so rum. Das haben wir jetzt gegen Fürth weniger gesehen. Skytte hat nicht den Linksaußen gegeben.
Nein.
Und auch nicht den Rechtsaußen. Ja. Und ich finde, Alidou und Tetschi haben schon sowas wie einen zweiten Stürmer gespielt. Oder würdet ihr mir da widersprechen? Ne? Auch nee, das haben wir vorher nicht gesehen. Emrebi war ja auch, über den müssen wir gleich noch sprechen, der gar nicht mal im Kader war. Der ja auch extrem unglücklich dann auch einfach gespielt hat und glaube ich auch war mit seiner Position, weil er auch ganz oft eben nach rechts raus rotieren musste. Das hat er jetzt umgestellt offensichtlich, weil es auch vorher ganz offensichtlich auch einfach nicht so gut geklappt hat.
Ja. Nee, die haben sich offensiv auch vor dem zum Darmstadt-Spiel schon neu formiert. Das hatte ich auch geschrieben. Die spielen jetzt in der Tat wieder so, die vordere, das Offensivdrehangel funktioniert jetzt wieder mit Doppelspitze und einem Zehner dahinter. Wobei bei der Doppelspitze natürlich Bratijan schon der ist, der mehr ins Zentrum geht, während die zweite Spitze eher die beweglichere ist. Aber es ist eine Doppelspitze mit Zehner und vorher hatten sie in der Tat mit dieser einen Spitze gespielt und mit praktisch zwei Halbstürmern dahinter, die dann, wie du richtig beschreibst, dann auch noch sehr breit sich noch aufgestellt haben. Und wie gesagt, das sah nicht so gut aus. Insofern haben sie da das zum Darmstadt-Spiel optimiert jetzt, meiner Meinung nach. So haben sie einfach auch mehr Druck in den Besetzungen. Also wir haben jetzt für die vorderen Positionen, haben wir jetzt halt Bratijan, wir haben Alidu, wir haben Tadji, wir haben Emreli. Also das sind jetzt vier Leute, die sich jetzt auf diese zwei Positionen bewerben. Und dann fällt eigentlich auch immer einer hinten runter. Diesmal war es Emreli. Man muss halt mal sehen, inwieweit das den Betriebsfrieden jetzt sichert, wenn da immer einer ganz raus muss vielleicht. Und hinten und jetzt auf der Zehnerposition wird es jetzt ganz spannend, wie Lieberknecht jetzt umgeht mit Skytte oder Ritter. Also Skytte ist für mich der Ritter ist natürlich der, der halt so die meiste, der halt hier noch das meiste Protépé hat oder wie man es nennt, der halt hier der Platzhirsch ist, aber Skytte ist für mich der giftigere, der lauffreudigere Zehner. Und wenn Lieberknecht kommt, konsequent ist, dann sitzt Ritter bald öfter auf der Bank.
Und Skytte das ist aber auch mit,
das ist ein Wettbewerbsdruck.
Ja.
Nee, ein Satz noch, das ist halt ein Wettbewerbsdruck, der halt auch der Mannschaft nur gut tun kann.
Ja. Ja, Skytte ist auch gegen den Ball, glaube ich, eher ein Spieler, ja, den Lieberknecht gut finden würde, weil der ist sehr gut vororientiert, der läuft gut die Gegenspieler an, der kann diagonal gut zulaufen, dass du gleich einen Passweg mit zustellst und Druck machst und so, der hat ein sehr gutes defensives Pressing-Verständnis. Und der passt, glaube ich, auch gut in dieses Thema zweite Bälle vorne in den gefährlichen Zonen sozusagen. Da ist ein Skytte, glaube ich, in dem Fall dann aktuell Lieberknecht wahrscheinlich etwas mehr wert als, ich sage jetzt mal, ein Marlon Ritter, der eher seine Qualitäten hat, wenn er ein bisschen Zeit hat mit dem Ball bei Standards, wenn er aus der Distanz kommen kann und auch mal, ja, eben seine Schusstechnik mal anbringen kann. Da bringt Skytte, glaube ich, gerade ein bisschen mehr mit. Der hat einen super ersten Touch, eine erste Berührung, eine gute Orientierung auch mit Ball in den Raum. Der war ja sowieso, ich glaube, der hat schon ziemliche Narrenfreiheit vorne. Also der geht ja schon auch dann mal von links nach rechts überall im Zehnerraum hin und her und versucht anspielbar zu sein, zieht mit in die Box. Also ist ein sehr, sehr aktiver Spieler. Und ich glaube, das ist das, was Lieberknecht auch braucht. Jemand, der den Gegner auch permanent unter Stress setzt, zu Fehlern zwingt, gut in die defensiven Duelle reingeht und der nach vorne halt auch einfach immer mit reinzieht in Strafraum und eine Option ist. Das ist, glaube ich, für Lieberknecht ganz wichtig, wenn ich das richtig verstehe. Ja, und der ballferne Außenverteidiger zieht ja auch ganz gerne mal in die Mitte. Also Joly hat ja teilweise auch auf der 10 mal gespielt sozusagen. Ja. Also vorne ist schon ziemlich viel Variabilität drin. Und das ist eigentlich auch eine gute Sache. Vor allem dann, wenn sich die Spielertypen finden, wenn sich so ein bisschen so Selbstverständlichkeiten, Automatismen entwickeln und ja, Erfolgserlebnisse kommen.
Also dann hilft es. Mir kommt Marlon Ritter immer ein bisschen zu schlecht weg bei dir, Sebi, das weißt du ja.
Ja.
Weil ich würde nämlich auch echt widersprechen, dass Ritters Stärke nur dann, oder seine Stärken nur dann ausspielen kann, wenn er Platz hat und Zeit. Eine seiner allergrößten Stärken ist ja, den Ball mit dem Rücken zum gegnerischen Tor annehmen, sich drehen und einen genialen Pass spielen. Das hat er jetzt nicht nur einmal gespielt. Das Problem ist halt nur, dass wir diese Saison eben auch diese Tiefenläufe nicht haben, die wir letzte Saison dann hatten und eben auch einen Stürmer, der jetzt beim ersten FC Köln spielt, nicht mehr vorne drin haben. Also, ne, das ist kein Standfußballer. So, und ich hätte mir in der ersten Halbzeit, es ist richtig, er hat bisher keine gute Saison gespielt. Und ich finde auch Skytte hat, wenn man die zweite Halbzeit mit reinnimmt, auch wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. In der ersten halben Stunde aber hätte ich mir schon so ein bisschen Ritter Magic da manchmal gewünscht. Ob er die gebracht hätte, die Ritter Magic, das weiß ich natürlich nicht. aber er hatte ja auch die Position bisher einfach gar nicht, die Skytteer jetzt hatte. Ne? Wir haben es gerade gesagt, er musste ja dann immer links kleben und das ist natürlich nicht seine Stärke. Dafür ist er inzwischen auch einfach zu langsam. Ich glaube, er war sogar bei Paderborn, er kam doch zu uns von Paderborn damals und da war er doch sogar noch linker Offensivspieler. Ne? Und bei uns ist er dann in die Zentrale gerutscht.
Also sein Outing hatte er ja in der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Da hat er diese Position gespielt. Da war er links außen, der praktisch mit seinem rechten Fuß in die Mitte zog. Und da hat er ohne Ende Tore geschossen. Also das war ganz am Anfang seiner Karriere. Da hat er diese Position gespielt. Bei Paderborn weiß ich jetzt nicht, also das habe ich nicht so gehört, aber bei Paderborn war Philipp Clement sehr stark und aber gut, andere Geschichte.
Oh ja, über den reden wir jetzt aber echt nicht mehr.
nee, das geht nicht. Aber einmal muss ich noch reingrätschen zu dem, was Seppi gesagt hat. Also Pressingspiel ist halt ein sehr wichtiges Element und das ist halt auch ein Vorteil für Skytteer. Ich sehe das auch so wie du, Ritter sollte man nicht abschreiben. Das ist ein Mann, der hat magische Momente drauf. Aber wie gesagt, Lieberknecht will mit weniger Zügen zum Tor kommen. Das kann man schon sagen. Und da wird es Ritter schwer haben, weil er ist halt auch nicht gerade der Laufstärkste. Er hat seine genialen Momente ohne Frage. Wen wir jetzt aber völlig vergessen haben und die wir also nicht abschreiben sollten, das sind also die Namen auch nicht erwähnt, das sind Redondo und Hanslik. Das sind nämlich auch zwei Spieler, die hervorragend Pressing spielen können. Haben sie in der Vergangenheit oft bewiesen. Wenn die auch wieder da sind, wenn die auch wieder fit sind, dann wird es interessant, wer dann da vorne auflaufen darf. Also das wird dann noch sehr spannend werden, weil, wie gesagt, Pressing ist, glaube ich, ein Stilmittel, wo Lieberknecht auch noch viel mehr verlangt, viel mehr will. Und da müssen wir mal abwarten, auf wen dann die Wahl immer fällt.
Ja, bei Redondo bleibt ja abzuwarten. Also ich habe diese Pressekonferenz gesehen zum gesundheitlichen Zustand von Redondo und da sagte er auch, also Lieberknecht wirkte fast schon so ein bisschen ratlos und sagte, ja, wenn da das eine zu Ende ist, bricht das andere auf. Und irgendwie fühlt es sich ja auch so an bei Kenny Prinz Redondo, dass du immer so Phasen hast, dann ist es der Zeh, dann ist er drei Spiele da, dann ist es die Wade oder die Achillessehne, dann ist er wieder zwei Spiele da, dann ist es wieder der Zeh. Also da scheint ja wirklich eine blöde Problematik dahinter zu stecken bei ihm. Also muss man mal abwarten. Weiß ich gar nicht. Also so wie ich Lieberknecht verstanden habe, ist da gar nicht mehr mit zu rechnen, dass wir den vielleicht diese Hinserie überhaupt noch sehen. Also er hat gemeint, er hat eine komplette Vorbereitung nachzuholen. Die hat er gar nicht mitgemacht.
Ja, der Jüngste ist er auch nicht mehr. Darf es auch nicht vergessen.
Der Jüngste ist er auch nicht mehr. Ja.
Und muss aber man abwarten.
Ja, ich denke halt einfach, wir haben ja vorhin auch gesagt, wir wollten auch mal so ein bisschen über Semih Şahin und vielleicht auch über Paul Joly noch mal sprechen. Mhm. Ich glaube, das sind halt wirklich auch so von der Art und Weise, wie ich jetzt die Spieler beschreiben würde, sind das, glaube ich, schon auch Spieler, die in diesen Fußball passt, wo auch Skytteer näher dran ist als eben Marlon Ritter. Und ich will gar nichts gegen Marlon Ritter sagen. Wir haben Marlon Ritter richtig viel zu verdanken. Er ist unser Kapitän, er ist ein total toller Fußballer. Er hat vielleicht einen der besten rechten Füße in der zweiten Liga. Er hat unglaublich wichtige Tore geschossen. Er ist ein total wichtiger Mentalitätsfaktor. Er hat, wenn man es richtig gehört hat, auch dafür gesorgt, dass Semih Şahin jetzt bei uns spielt, weil er ihn angerufen hat, als er in Elversberg gespielt hat. Oder zumindest hat er ein bisschen mitgewirkt, so in die Richtung. Der ja auch wiederum einer ist, der ihm ein bisschen eine Position im Mittelfeld streitig macht. Also er hat sich sozusagen den direkten Konkurrenten ins Nest reintelefoniert. Aber Şahin war an allen drei Toren in der Vorbereitung, so in den Pre-Assists, auf jeden Fall mit beteiligt. Er hat ein sehr präsentes Spiel gemacht. Er hat die Rolle angenommen, die wir vielleicht alle irgendwie gehofft haben, dass er sie annehmen wird. Nämlich so dieses Thema, ich lasse mich auch mal ein Stück weit im Spielaufbau ein bisschen zurückfallen. Ich nehme mir mal den Ball an. Ich lass mich auch mal nur anspielen und leg ihn wieder ab, lauf dann den Weg wieder auf, öffne irgendwo einen Raum. Also er hat schon gezeigt, was er kann, was er auch in Elversberg schon alles gezeigt hat. Und Paul Joly ist meiner Meinung nach ein ähnlicher Spieler, dem du das anmerkst, da ist schon eine gewisse Erfahrung, der weiß, was er kann, was von ihm erwartet wird. Der hat auf der rechten Schiene ein gutes Spiel gemacht, immer auch wieder ins Zentrum gegangen, sehr gut in der defensiven Orientierung und nah dran an den Leuten. Der hat ein richtig ordentliches defensives Spiel gemacht und halt auch die Flanke zum 2:0 war es, glaube ich, 2:0, ne? Das Kopfballtor, ja. ja. Ich glaube, die einzige Flanke, die wirklich mal mit Schmackes auf den zweiten Pfosten kam, im ganzen Spiel. Und ja, hatte auch noch einen guten Abschluss so aus dem zentralen Raum, wo er sich auf die Zehen eingeordnet hat und dann auch da mit Jimmy Jahin zusammen freigespielt, dann so aus der Drehung ganz knapp drüber. Also sehr auffällig dafür, dass er seit irgendwie zwei Spielen jetzt im Kader steht, einen Großteil der Vorbereitung nicht mitgemacht hat, beziehungsweise die ganze Vorbereitung verpasst hat, merkt man schon, der bringt Niveau auf der rechten Seite und der ist so vom Spielertyp meiner Meinung nach einer, der gut in diesen Lieberknecht-Gedanken reinpasst. Laufstark, bissig, gute defensive Orientierung, zweikampfstark, ja, mit einer Idee, mit einer Initiative nach vorne, der auch mal einen Abschluss sucht, der mal was probiert und der Verantwortung übernehmen will, der nicht wegläuft. Ist einer der wenigen Spieler bei uns, die wenig Ballwatching machen. Ich habe extra so ein bisschen drauf geachtet. Also so dieses typische, alle gucken dahin, wo der Ball ist. Gute Spieler sind ja die sozusagen auch dann, wenn es gerade sehr unterhaltsam ist, dort, wo der Ball ist, die dann trotzdem orientiert bleiben, die gucken, wo sie sich dann auf dem Feld positionieren. Und da ist Paul Joly einer, der wirklich da den Eindruck macht, als wüsste er ganz genau, was von ihm erwartet wird. Und der sich gut auf dem Spielfeld positioniert. Ich glaube, der an dem werden wir, den werden wir jetzt zukünftig, wenn er fit ist, immer recht sehen. Da sehe ich keine Alternative, die rankäme an das Niveau gerade.
Gibt ja auch einfach gerade keine. Ja. Keine, wo Asta ist verletzt bis mindestens Januar. Er muss ja spielen. Also hoffen wir, dass er entsprechend fit auch bleibt.
Ja, wir haben ja noch den Jean in der zweiten. Ne? Der ist ja noch da.
Ja, der wäre als Backup ja immer noch da, der Jean, ja. Aber Joly ist halt auch, kann man auch wieder, aber da sprengen wir dann das Thema dieses Podcasts, könnte man jetzt wieder diskutieren. Wie viele gute Spieler bringen die Franzosen eigentlich hervor, sowohl in der Spitze als auch in der Breite? Du kannst offenbar mittlerweile aus der französischen zweiten Liga jeden holen, der sofort bei uns mithalten kann. Die sind technisch und taktisch so gut ausgebildet. Gut, jetzt, wie gesagt, das will ich aber gar nicht von anfangen, wenn man jetzt in der Nationalmannschaft sieht, dass wir jetzt mittlerweile in Deutschland nicht mal mehr Außenverteidiger und keine Innenverteidiger mehr haben, die international spielen können oder internationales Niveau haben. Die Franzosen bringen diese Spieler dutzendweise hervor. Wann geht mal einer hin und überlegt sich, was machen die eigentlich besser als wir? Aber gut, jetzt führt es langsam zu weit.
Ich bin ja froh, dass wir mit Mika Haas mal wieder einen Jugendspieler drin haben,
ja, im Profiteam.
Ja. Ich glaube, es ist der letzte seit Robin Koch, glaube ich, der irgendwie den Sprung dann doch irgendwie geschafft hat.
Ja, Leon Robinson kam noch irgendwann dazwischen.
Ja, Robinson ist ja nicht mal so ein klassischer A-Junior. Der kam, glaube ich, auch erst so im U21-Alter zum FCK. Aber man sollte ihn auch, also er strengt sich wohl im Training hervorragend auf. Er hat auch beim Test gegen Heidenheim in der Länderspielpause hervorragend gespielt, also man sollte ihn nicht abschreiben, also oder beziehungsweise so als ewigen Ersatzmann so irgendwie, also der macht auch Dampf, macht auch Druck. Also dieser Wettbewerbsdruck, der im Moment im Kader ist, das ist eigentlich so einer der größten Pluspunkte im Moment, der vielleicht ein bisschen höher eingeschätzt werden muss, wie das Offensivspiel, das uns ja alle noch nicht so richtig begeistert.
Wir reden von Robinson, nicht von Mika Haas.
Von Robinson.
Ja. Robinson,
der auch übrigens gegen Darmstadt ein Tor vorbereitet hat, muss man auch sehen.
Mhm. Ich bin ja Leon Robinson-Fan, weil er so eine Körperlichkeit, so eine Härte mitbringt. Ja. Robinson hat aber ein ganz großes Problem, er hat keine richtige Position. Und das ist gerade für einen Spieler in seinem Alter meistens nicht von Vorteil, wenn du so polyvalent bist. Es ist, glaube ich, immer von Vorteil, wenn es klar ist, das ist eine Sechs, das ist ein Innenverteidiger. Und Robinson ist so ein bisschen wie hieß er damals, René, wie heißt er? Ich habe seinen Namen vergessen. Klingbeil oder was? Nee, wie hieß er denn?
Wen meinst du denn?
Der damals auch im Tor hätte spielen können in der dritten Liga.
Wir hatten Bo, hieß der nicht Bohl? Der eine Spieler, den wir da mal hatten, Bohl?
Ja, das war einer von uns. Das war einer. Egal, ich google es gleich, mir fällt es gerade nicht ein. Mika Haas hat den Vorteil, er ist halt klar linke Schiene. So, und da stellt man ihn hin und dann macht er sein Spiel. Und Robinson, wenn Robinson reinkommt, spielt er mal auf der 6, mal auf der 8, mal in der Innenverteidigung. Ich glaube, er hat Rechtsverteidiger auch gespielt, gegen Darmstadt sogar, oder? Oder im Test hat er Rechtsverteidiger auch gespielt gegen Heidenheim.
Ja, gegen Fürth auch wieder.
Ja, das ist dann irgendwie auf Dauer schwierig, sich dann in so eine Mannschaft reinzuentwickeln, glaube ich. Gleiches Problem hat ja zum Beispiel auch Daniel Hanslik, der ein wahnsinnig wichtiger Spieler ist für uns. Das wissen wir alle, der uns ganz viele Siege schon beschert hat und auch Aufstiege. Und trotzdem irgendwie nicht das Standing hat in der Mannschaft und auch bei den Trainern, das er eigentlich haben müsste oder sollte, weil er halt keine richtige, weil er nicht diese eine Position hat.
Aber ich finde, so ein Spieler, solche Spieler, so polyvalente Spieler, die müssen halt auch dann, wenn sie jetzt sozusagen nicht jetzt nur auf einer Kernposition natürlich sozusagen funktionieren, dann müssen sie die Position auch finden und so interpretieren, die sie dann halt auch einfach gut können. Also wir haben noch so einen Spieler im Kader, das ist Luka Sirch. Über den diskutiert keiner. Der kann das im Prinzip, der ist im Prinzip das gleiche Profil wie Leon Robinson. Der spielt auch die gleichen Positionen. Den kannst du auf der 6 Innenverteidigung rechts oder halbrechter Innenverteidiger, den kannst du auf die 8 stellen, hat er auch schon gespielt. Aber der hat sich dann halt einfach festgesaugt in dieser Dreierkette und bringt das halt einfach auf ein Niveau, wo du halt sagen musst, da ist halt Leon Robinson einfach noch nicht so. Ja. Da fehlt ihm noch die Erfahrung. Gut, Luka Sirch hatte auch bis vor 2 Jahren keine Profifußballerfahrung, keine richtige. Aber der hatte halt vorher schon gute Leistungen in den unteren Ligen gezeigt und das regelmäßig. Und Leon Robinson muss halt regelmäßig spielen, um sozusagen dieses Niveau halt auch ausbauen zu können. Was er zweifelsohne auch hat, ich mag ihn nämlich auch, das, was du gesagt hast, David, das stimmt auch. Und er ist auch jedes Mal, wenn er reinkommt, immer, also es ist nicht so, als würde man es nicht merken, wenn Leon Robinson auf den Platz gekommen ist. Es gibt immer 1-2 Aktionen, wo er sich dann irgendwie zeigt und wo er da ist und so weiter. Ich glaube, er muss jetzt einfach für sich auch die Position halt auch einfach finden im Training und dann halt auch in den Spielen, wo er dann überzeugt, wo er den Trainer auch überzeugt und dann kann das schon was werden. Obwohl es in der Innenverteidigung sehe ich ihn aktuell halt nicht. Und muss man auch mal sagen, ist ja auch komplett neu zusammengewürfelt, jetzt bis auf Luka Sirch, der aber letzte Saison auch eher aus der zentralen Innenverteidigerrolle gekommen ist. Jemfi, Top-Transfer, muss man jetzt sagen. Also wirklich sehr solide, gleichzeitig sehr schnell, sehr körperlich, sehr kopfballstark. Bisschen zu früh gelb gesehen im letzten Spiel und musste sich dann lange zurück, weil der ist ja schon ein Spieler, der auch über diese körperliche Spielweise auch kommt. Und auch Kim, der das links als Rechtsfuß dann doch gut macht, der auch gegen Spielende ja dann noch ein bisschen weiter nach vorne gerückt ist und so. Also das sind auch alles drei Innenverteidiger, die auch kicken können. Und da wäre ich dann tatsächlich auch mal dabei, dass wir vielleicht dann noch mehr davon sehen, was wir in den letzten 2 Spielen versucht haben, als Mannschaft auch ein bisschen zu kultivieren, nämlich mal hier und da auch eine andere Spieleröffnung als den langen diagonalen Ball. Wie es ja zum Beispiel beim 2:0, nee, war es da, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall war eins, ich muss mal ganz kurz gucken, ich glaube es war es 2:0, wo wir uns schön mit kurzen diagonalen Bällen durchs Mittelfeld von links nach rechts vorne spielen, solche Geschichten. Also ich denke, und da sind wir wieder beim Thema individuelles Potenzial der Spieler, ich glaube, da ist schon noch sehr viel Luft nach oben da können wir noch was erwarten, was auch bedeutet, dass wir vielleicht auch als Mannschaft dann doch noch mal ein bisschen mehr zusammenwachsen können in den Automatismen, in den Selbstverständlichkeiten, in den Spielzügen nach vorne. Und die Mannschaft ist sicherlich von ihrem Entwicklungsniveau noch nicht am Ende.
Ich meinte übrigens gerade René Klingenburg.
Der Klingenburg.
Der von der 9 bis zur 10 bis wahrscheinlich Torwart und Platzwart alles hätte spielen können damals.
Es gab zu Steffen, oder das ist lange her, es gab zu Milan Sasic Zeiten einen Steffen Bohl, der auch von den Amateuren gab. Und der hat auch alles gespielt, vom linken Verteidiger bis zum Stürmer und so. Aber gut, ist auch schon lange her. Interessanter Punkt ist auch, weil ihr jetzt Luka Sirch erwähnt, jetzt, warum spielt der jetzt rechter Innenverteidiger und nicht mehr im Zentrum? Wie gesagt, meine Theorie ist, auch das ist so ein bisschen ein Lieberknecht-Ding, dass er die Aufbauspieler aus der Abwehr, also den Mann für den ersten Pass, den sieht er eher auf den Halbpositionen und nicht im Zentrum, was auch wieder mit seinem Diagonalspiel oder seinem Ideal vom Diagonalspiel dann zusammenhängt. Aber ist jetzt nur eine Theorie von mir.
Ja, das glaube ich, kann man unterstreichen. Also von rechts spielt die Bälle Luka Sirch, von links lässt sich dann halt häufig Sahin fallen. Kim hat ja auch gespielt. Also das ist sicherlich einer der Ansätze, dieses diagonale Spiel. Und das ist ja auch nichts, was Thorsten Lieberknecht erfunden hat. Also das sieht man ja allenthalben jetzt, gerade als Stilmittel. Langer Ball ist, ich sag jetzt mal vertikal, wirklich die geradeaus sozusagen, nicht, wie nennt man das denn, im Longline sozusagen im Tennis, das ist nicht mehr en vogue. Also man spielt jetzt den diagonalen langen Ball, um die Ketten auseinanderzuziehen, um die ballfernen Außenverteidiger zurück in die Kette zu zwingen, um dann hinten dran oder vorne dran wieder Räume zu haben, Halbräume, die man dann mit den Achtern besetzen kann oder mit den Zehnern und da dann gefährlich werden kann. Das ist schon Stilmittel, das ist definitiv kein Zufall, dass sie das so gespielt haben. Ich bleib dabei, wir hatten es letzte Folge schon, ich glaube, die Mannschaft hätte auch Potenzial, in der ein oder anderen Situation auch mal den zentralen, vertikalen, flachen Aufbau mal mit einzubauen, weil wir haben mit Sahin, mit Skitter, mit Jumpy, mit Kim, mit Sirch wirklich Leute, die können auch einen sauberen Pass spielen, und da kann man sich auch mal kleinteiliger hinten rausspielen, einfach um nicht so berechenbar zu sein.
Ja, ja. Das hat man ja gegen Fürth ein bisschen üben können, und wie gesagt, Sahin hat es ja auch ganz gut gemacht, fand ich.
Das stimmt. Das hat man wirklich gut gesehen, und es war das beste Spiel von Jamie Sahin bisher für Lautern.
Ja. Wollen wir noch kurz über Emreli sprechen oder haken wir das jetzt ab?
Über was willst du da sprechen, sportlich?
Ja. Ja, naja, ich finde schon bemerkenswert, dass er so ein bisschen so der Königstransfer eigentlich war und bisher wirklich wenig bis nichts gezeigt hat, wenn man ehrlich ist. Und jetzt, ne, also ich finde es bemerkenswert, dass Kim zurückkommt aus einer strapaziösen Länderspielpause und natürlich sofort auf dem Rasen steht und ich glaube auch 90 Minuten durchspielt und Emreli eben nicht.
Ah ja, gut. Gut, wir haben die Trainingsleistung nicht gesehen, und dann muss man halt auch sehen, Emreli hatte jetzt auch die ersten Spiele Pech, er musste dann auf der 9 starten, in dieser Konstellation mit einer Spitze und diesen beiden breit aufgestellten Halbstürmen, das war nun jetzt gar nicht sein Ding, in der Mitte zu spielen. Ja. Und hatte er insofern einen schlechten Start. Und wie gesagt, gegen Darmstadt war er ja angeblich irgendwie verletzt, und jetzt Alidou musste einfach spielen neben Bratin jetzt. Also ich hätte ihn auch nicht gebracht. Und wie gesagt, wir haben jetzt für diese Doppelspitze haben wir jetzt 4 Kandidaten. Davon hast du 2, die du aufstellen musst. Davon hast du noch da hat sich gerade einer ausgeblendet.
Sprich weiter, der kommt gleich wieder.
Okay, davon hast du hast jetzt vorne für die 2 Positionen 4 Kandidaten. Da kann halt sein, dass dann einer auf die Tribüne muss. Und das war halt Emreli. Meine Wahl wäre es wahrscheinlich auch gewesen. Ihr müsst auch mal sehen, Emreli ist halt auch interessant. Er hat eigentlich sehr gute Scorerwerte in seiner Karriere, aber Nürnberg war nicht seine erste Station, wo er eigentlich nie richtig Stammspieler war, sondern eigentlich immer nur so Teilzeitkraft, aber als Teilzeitkraft eigentlich immer getroffen und auch vorbereitet hat. Und Emreli hat seine Zähnen auch, indem er als Linksfuß über die rechte Seite kommt. Also das ist kein Mittelstürmer. Also ihr müsst euch mal die YouTube-Videos von Emreli angucken. Es ist ein Spieler, der über die rechte Seite kommt und dann mit dem linken Fuß abzieht oder auch dann den Pass spielt.
Ich war kurz raus, aber ich gebe Erik mit allem, was er gesagt hat. Ich bin kurz rausgeflogen. Vielleicht kannst du drauf eingehen, David. Ich hab nichts mitgekriegt.
Also er hat ja nun, also gut, er hat ein Spiel einfach neu machen müssen gegen Darmstadt. Nee, war das gegen Darmstadt? Nee, das war gar nicht. Oder doch? Ich weiß gar nicht mehr. Aber er hat ein Spiel auf der 9 gemacht, aber vorher war ja schon so, dass er über rechts hätte kommen können. Und auch da hat er wenig gezeigt. Vielleicht dauert es einfach noch ein bisschen. Vielleicht sehen wir ihn ja am Freitag, ist das nächste Spiel ja zumindest wieder im Kader. Ich gehe nicht davon aus, dass er direkt in die erste Elf rotiert, weil ich finde, dass Ali Du das, obwohl er sehr früh ausgewechselt wurde, auch eigentlich wieder ganz, ganz ordentlich gemacht hat. Das ist ja quasi auch eigentlich ein Neuzugang, wenn man ehrlich ist. Also ich würde mal so, wie ich Lieberknecht bisher einschätze, davon ausgehen, dass wir am Freitag gegen Münster die gleiche Startelf wiedersehen werden.
Ja, es ist halt, wenn Ritter nochmal auf der Bank beginnt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das den Betriebsfrieden bekommt, aber wie gesagt, für den Wettbewerbsdruck ist es gut. Ich fand auch Ritter nach seiner Einwechslung am Sonntag, ich fand auch, er war sehr munter unterwegs. Ich glaube, da wollte einer sich ein bisschen beweisen.
Das hat man ja schon mal letzte Saison, ich glaube gegen Paderborn war das, ne, wo er reinkam und alles kurz und klein gespielt hat dann plötzlich.
Ja, der kam in ein paar Spielen von der Bank letzte Saison und das brachte durchaus Impulse. Wird ihm nicht gefallen auf Dauer, aber es hat seinen Effekt.
Was ich halt glaube, ist, dass wenn Ritter nicht spielt und Kleinhansel auch nicht, dann wird es dann irgendwann auch mit Standardschützen bei uns ein bisschen mau. Also Luca Sirch sieht man relativ selten jetzt die Ecken schießen. Ich glaube, der hat diese Saison noch gar keine geschossen, letzte Saison relativ häufig. Das ist, glaube ich, etwas, was Thorsten Lieberknecht dann doch eher wichtig ist, dass er dann in der Restverteidigung da die tiefen Wege geht, als dass er vorne die Bälle bringt. Also Standards wird sicher ein Thema sein. Ist vielleicht auch der Grund, warum wir noch nicht so erfolgreich sind mit Standards diese Saison. Aber vielleicht ist ja jetzt wieder das Spiel. Es kommt doch jetzt wieder Paderborn, oder? Paderborn Münster, am Freitag. Münster erst, okay. Und dann kommt Paderborn.
Wir haben übrigens seit Beginn der Saison einen Standardtrainer.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Und irgendwie kommt davon noch nicht so viel auf dem Feld an. Zumindest was die Offensivstandards angeht.
Ja, wir haben den Thorsten Lieberknecht interviewt vor der Saison und so, da haben wir ihn auch darauf angesprochen und er sagte ja auch, ich habe auch noch nicht viel gesehen davon, aber er sagte, da wird dran gearbeitet. Ich hatte ihn ja festgenagelt auf die Geschichte mit den Einwürfen, dass man viel mehr Einwürfe sich direkt zurückholen kann beim Gegner, egal ob man selber wirft oder ob der Gegner einwirft, man kann Einwürfe immer kriegen. Und da hat er halt auch gesagt, ja, da arbeiten wir dran und so, aber so richtig überzeugt hat es mich noch nicht.
Mittlerweile ist es ja sogar so weit gekommen, ich weiß nicht, ob du das auch schon gesehen hast, Erik, ich weiß nicht genau, in welchem Spiel es war und welche Mannschaft das in der ersten Liga immer wieder macht, aber direkt vom Anstoß weg den Ball einfach nach vorne, im Prinzip neben die Eckfahne ins Seiten ausschlagen und dann auf den zweiten Ball gehen.
Champions League ist das, diese eine Mannschaft, die, ich weiß jetzt nicht, ob es Paris ist oder ich glaube, es ist Paris, die das
macht. Ja, kann gut sein,
Aber das als Taktik, den Anstoß schießen sie beim Gegner ins Aus.
Genau.
Um sich dann den Einwurf vom Gegner zurückzuholen.
Genau,
das ist natürlich auch eine Psychonummer irgendwie, um dem Gegner zu zeigen, da hast du den Ball, aber wir kriegen ihn eh wieder.
Also ich finde, wir hatten ja vor der Saison ein paar Wechsel auf den Co-Trainer oder ich sage jetzt mal Fachtrainer-Position. Wir haben ja auch noch einen neuen Fitness-Coach, einen Athletik-Coach. Und ich finde, das ist tatsächlich etwas, was man wahrnimmt. Wir laufen jetzt wieder an die 120 Kilometer pro Spiel. Das war letzte Saison in ganz wenigen Spielen überhaupt der Fall. Jetzt in dem Spiel gegen Fürth sind wir, glaube ich, nur 115. Aber gut, wir haben auch gegen einen Gegner gespielt, der nur 105, glaube ich, laufen konnte oder 107 oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau die Statistiken. Auf jeden Fall sind wir wieder deutlich mehr gelaufen. Das merkt man schon. Torwarttrainer. Ja, weiß ich nicht, ob man jetzt aus Kral so einen grundsätzlich anderen Torwart macht, nur weil man den Torwarttrainer ersetzt. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber vielleicht sieht man ja da ja auch in Zukunft noch das ein oder andere Neuersche Kabinettstückchen mit dem Ball am Fuß von Julian Kral, wer weiß.
Hoffentlich
das
nicht.
Ich wollte gerade sagen, das wird David wieder freuen. und was ich, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, ein gut informiertes Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Gerry Ehrmann bereits wieder teilweise Trainertätigkeit aufgenommen hat beim FCK. In den Jugendmannschaften leitet er wohl regelmäßig ein Training der Jugendtorhüter.
Meines also vielleicht Wissens ist er ganz offiziell im NLZ als Torwarttrainer. Also das ist nicht so hintenrum oder so. Der ist im NLZ auch Torwarttrainer, soweit ich weiß.
Also ist ich, so. Ja, ich hab gedacht, der wäre ganz weg. Aber gut, dann ich bin auch nicht so arg drumherum. Aber ja, vielleicht sieht man ja noch das, was man jetzt sozusagen vom Athletik-Coach gesehen hat, was sich da verbessert hat, dann auch noch bei den Standards. Das wäre doch schön, noch den, ja. Das ein oder andere Standard-Tor.
Also im Profibereich wird Gary Ehrmann wohl nicht mehr auftauchen, weil also was meine Vögelbänlein mir so gezwitschert haben, ist, dass also Lieberknecht und Ehrmann auch nicht gerade Freunde sind. Ah, also insofern, okay. Ja. Ja, dann gibt gut. Es wohl naja. aus der Vergangenheit wohl noch ein paar Episoden, ja.
Gut, das wollen wir jetzt nicht beurteilen, ich zumindest nicht, und mich auf keine Seite schlagen. Ich würde sagen, sind wir durch? Oder haben wir noch was zu sagen?
Ich weiß nicht, wie es mit der Zeit ist. Das ist doch immer hier, da läuft doch immer so eine Uhr mit, da von wegen noch 15 Minuten oder so. Oder?
Alles geregelt. Wir haben alle Zeit der Welt. Dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, wir haben 3 Spiele gewonnen von 5, haben jetzt dann doch einen ganz guten Saisonstart hingelegt. Das hätte man nach dem Hannover-Spiel und ehrlich gesagt auch nach dem Schalke-Spiel vielleicht gar nicht mal unbedingt so erwarten können. Und auch heute die Aufnahme war doch alles sehr friedlich. Nicht so viel Stress und Streit wie sonst, Sibi.
Ja, weil wir eine ausgleichende dritte Person dabei haben. 3 Personen sind ja ein Gleichgewicht. Das ist ja so. Das weiß man ja seit biblischen Zeiten. Nee, aber ich finde, wir müssen jetzt wirklich ein Fazit kann man jetzt nach 5 Spielen kann man jetzt noch nicht ziehen. Kann jetzt in die eine oder andere Richtung gehen. Münster, klar, ich kann zu Münster relativ wenig sagen. Ich weiß nur, die Woche drauf kommt Paderborn. Das ist für mich dann tatsächlich so ein bisschen die Probe, wieder mal gegen eine Mannschaft, die eine Idee mit dem Ball hat. Paderborn gehört zu den Teams, die tatsächlich mit dem Ball eine Idee haben. Und die einen sehr progressiven Pressing-Ansatz spielen, die uns sehr hoch anlaufen werden, wenn sie so spielen, wie ich sie bis jetzt gesehen habe. Ich glaube, das könnte ein sehr interessantes Spiel sein. Über Münster kann ich nicht viel sagen. Aber ja, es hat auf jeden Fall das Potenzial, wenn wir das nächste Spiel gewinnen. Nehmen wir mal an, wir würden gewinnen. Hätten wir 12 Punkte nach 6 Spielen, das sind 2 Punkte im Schnitt. Das ist ein Aufsteiger-Punkteschnitt. Da waren wir jetzt bei unserer letzten Podcast-Aufnahme noch weit von weg. Da haben wir eher gesagt, so Leute, macht jetzt erstmal ein bisschen low. Und dabei bleibe ich auch. Ich finde, es ist schon noch arg auf tönernen Füßen. Man muss schon noch gucken, was wir jetzt für ein Spiel hinter uns haben. Wir haben, wie gesagt, wir haben es schon durchgekaut, aber Platzverweis, früh einen Vorteil gehabt, auch wenn der Druck da ist, dann das Spiel gewinnen zu müssen. Auch klar, aber ja, das musst du dann halt auch einfach, wenn du 90 Minuten lang einer mehr bist. Müssen nicht, aber wenn du oben rein stechen willst in die obere Tabellenhälfte, dann solltest du da schon punkten, dann in Fürth. Und jetzt muss man gucken, wie konstant ist dieses ganze Konstrukt, was sich ja auch noch findet beim FCK. Und kann es dann schon gegen eine Mannschaft wie Preußen Münster dann im nächsten Spiel, die wahrscheinlich wenig machen werden fürs Spiel, kann es da schon, reicht es. Kommt man ja jetzt gut raus aus diesem Spiel, nimmt man diese 3 Punkte mit und auch ein bisschen Rückenwind gegen Preußen. Ja.
Ja, also ich freue mich sehr aufs Münsterspiel. Ich muss ja auch immer für der Petzebrand die Gegnerchecks machen. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen schon ein bisschen verpasst mit Preußen Münster. Spielen sehr interessanten Fußball. Haben jetzt praktisch in allen Spielen immer großartige erste Hälften gespielt. Sind dann in den zweiten Hälften immer ein bisschen so eingebrochen, aber die spielen durchaus mit. Also die spielen keinen Underdog-Fußball. Also muss man nicht erwarten von dem. Haben einen sehr interessanten Coach jetzt mit dem Ende, der übrigens noch nie entlassen worden ist, der immer brav Verträge erfüllt hat. Also wirklich auch bemerkenswert. Und der, ganz interessant, dort zu den wenigen gehört, die noch mit Mittelfeldraute spielen. Das ist also sein Stilelement. Der hat doch die gute alte Mittelfeldraute noch, die so um 2010 hat das jeder gespielt, aber heute spielt sie nur noch der Ende. Also wie gesagt, wird ein sehr spannendes Spiel und ich glaube, wird auch fußballerisch interessant. Also das ist jetzt nicht so, dass die Münsteraner da einen auf Underdog machen werden auf dem Petze. Kann ich mir nicht vorstellen.
Raute, sehr schön. Ein Thomas Schaf-Schüler ist da.
Das war ja, sowas in der Art, ja. Aber gab viele damals.
Am kommenden Freitag um circa 20 Uhr, 20.15 Uhr sind wir schlauer. dann bleibt mir jetzt noch zu sagen, vielen Dank, lieber Erik, für deine Zeit.
Gerne.
Mal wieder. Du bist jederzeit wieder herzlich willkommen. Und Seppi, dir auch. Vielen Dank.
Jo, ich bin ja eh immer hier.
Du bist ja eh immer hier.
Ja.
Und ich mache jetzt einen Deckel drauf, oder?
Mach mal einen Deckel drauf.
Bleibt uns gewogen, lest Eriks Taktik, Nachlese und seine Vorschauen auf der Betze brennt. Hört unseren Podcast, empfehlt beides weiter an die Oma, den Opa, die Schwester, den Bruder, an alle, die euch einfallen. Und bis dahin, schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Und bis bald, macht's gut, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Der Teufel im Detail. Der Betze-Podcast mit Schwerpunkt Taktik und Sportliches.
Haben wir uns auch irgendwo selber belohnt für eine überragende taktische Leistung?
Ich höre so viel im Moment über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
Ja, ich glaube, ich habe viel beantwortet und von daher macht was draus und dann sehen wir uns am Sonntag wieder.